Verflochtene Existenz, Ego, Einheit und das göttliche Feld. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, mögen alle Wesen überall glücklich und frei sein. Die Reise, die sie gleich antreten, ist nicht nur eine Erkundung von Wissenschaft, Philosophie oder Spiritualität. Sie ist vor allem ein Rezept. Ein Rezept, um das Ego aufzulösen, den Griff von Angst und Gier zu lockern und in die tiefere Wahrheit aufzuwachen, dass wir bereits eins sind mit Gott, mit der Natur und mit dem gesamten Universum. Das Ego ist ein nützliches Werkzeug. Es ermöglicht uns, den Alltag zu bewältigen, zwischen selbst und anderen zu unterscheiden und Ziele zu verfolgen. Doch wenn es fälschlicherweise als das Ganze dessen angesehen wird, was wir sind, wird es zu einem Gefängnis. Das Ego lässt uns den Tod fürchten, treibt uns dazu, zu horten und zu kämpfen, und macht uns blind für das Leid anderer. Es erzeugt die Illusion der Trennung, und aus dieser Illusion entspringen Grausamkeit, Ausbeutung und Verzweiflung. Das Ego zu überwinden bedeutet nicht, das Selbst zu vernichten, sondern seine Illusion zu durchschauen. So wie die moderne Physik offenbart, dass Teilchen Erregungen von Feldern sind, ist auch das Ego eine Erregung des göttlichen Bewusstseinsfelds. Das Ego steigt auf und fällt wie eine Welle auf dem Ozean, aber der Ozean bleibt bestehen. Der Tod ist keine Zerstörung, sondern eine Rückkehr. Trennung ist nicht endgültig, sondern vorläufig. Die Weisheitstraditionen der Welt wussten dies schon immer. Der Buddhismus lehrt, dass das Festhalten am Ego die Wurzel des Leidens ist. Vedanta erklärt, dass das wahre Selbst, Atman, identisch ist mit Brahman, dem unendlichen Grund des Seins. Christliche Mystiker schrieben über die Hingabe des Selbst an Gott, und Sufi-Dichter sangen von der Vernichtung, Fana, in göttlicher Liebe. Überall ist die Botschaft dieselbe. Das höchste Streben ist nicht, das Ego zu stärken, sondern es in das Grenzenlose aufzulösen. Dieses Buch verknüpft die Erkenntnisse von Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität, um zu zeigen, dass Einheit nicht nur eine mystische Intuition ist, sondern eine Wahrheit, die in das Gefüge der Realität eingeschrieben ist. Quantenverschränkung, ökologische Interdependenz, Informationstheorie und mystische Erfahrung konvergieren zu einer Erkenntnis, wir sind keine Fragmente, sondern Ausdrücke eines Ganzen. Der Zweck ist nicht Abstraktion, es ist Transformation. Zum Verflochtensein zu erwachen bedeutet, anders zu leben, mit Mitgefühl für andere, Ehrfurcht vor der Erde und Offenheit für das Göttliche. Durch die Auflösung des Egos lösen wir Angst auf. Durch die Auflösung von Gier lösen wir Ausbeutung auf. Indem wir uns an unsere Einheit erinnern, bringen wir Heilung für uns selbst, füreinander und für den Planeten. Möge dieses Werk als Leitfaden, Rezept und Opfergabe dienen. Und möge seine Frucht nichts Geringeres sein als die Verwirklichung von Loka Samasta Sukhino Bhavantu, eine Welt, in der alle Wesen glücklich und frei sind, weil die Illusion der Trennung überwunden wurde und der Ozean sich selbst in jeder Welle erkannt hat. Die Illusion der Trennung. Das alltägliche Leben wird unter dem Bann der Trennung gelebt. Jeden Morgen wachen wir mit dem Gefühl auf, ein einzelnes, abgegrenztes Ich zu sein, getrennt von anderen durch die Haut des Körpers und die Grenzen des Geistes. Dieses Gefühl des Egos ist unerlässlich, um in der Welt zu navigieren. Es gibt uns eine kohärente Geschichte, ermöglicht uns zu sagen, dies ist mein Leben und befähigt uns, scheinbar autonom zu handeln. Und doch weiß etwas in uns, unter dieser Oberfläche, dass die Trennung fragil ist. Wir sind abhängig von Luft, Nahrung, Wasser, Wärme und menschlicher Gemeinschaft. Ein 2 Minuten zurückgehaltener Atem, ein Abfall des Blutzuckers oder die Stille der Isolation reichen aus, um die Illusion der Unabhängigkeit aufzulösen. Die Wissenschaft hat diese tiefere Intuition bestätigt. Das in sich geschlossene Ego hat keine klare Grenze. Biologen erinnern uns daran, dass unsere Körper von mikrobilen Leben wimmeln, ohne die wir nicht überleben könnten. Neurowissenschaftler beschreiben Bewusstsein als eine Konstruktion, die vom Gehirn zusammengenäht wird, und Physiker sprechen davon, dass Materie selbst nicht fest und getrennt ist, sondern Muster von Energie in einem Netz von Feldern. Mystische Traditionen haben dies schon lange vorhergesehen. Der Buddha lehrte, dass das Selbst, Atta, nicht ultimativ ist, sondern ein Bündel von Prozessen ohne dauerhaften Kern. Vedantische Philosophen erklärten, dass Atman, das wahre Selbst, nicht das individuelle Ego ist, sondern identisch mit Brahman, der universellen Realität. Sufis sangen davon, sich selbst im Geliebten zu verlieren, Christen vom Sterben des Selbst, damit Gott in ihnen leben kann. Das Gefühl der Individualität ist also nicht falsch im Sinne eines illusorischen Tricks. Es ist falsch in dem Sinne, dass es unvollständig ist. Das Ego ist eine Oberflächenwelle, nützlich, aber nicht ultimativ. Die tiefere Wahrheit, die darauf wartet, entdeckt zu werden, ist die Verflochtenheit, dass unser Sein immer schon in das Ganze eingewoben ist. Felder, keine Teilchen. Jahrhundertelang stellte sich die Physik das Universum als eine Sammlung von Billardkugelteilchen vor, die sich im Raum bewegen, kollidieren und sich wie Murmeln verteilen. Diese Sichtweise spiegelte das Bild des Egos von sich selbst wider, getrennt, autonom, abgegrenzt. Doch das 20. Jahrhundert zerschlug diese Vision. Die Quantenfeldtheorie enthüllte, dass das, was wir einst als Teilchen betrachteten, überhaupt keine unabhängigen Objekte sind. Sie sind Erregungen von Feldern, Wellen auf unsichtbaren Ozeanen der Energie, die den gesamten Raum durchdringen. Ein Elektron ist eine Welle im Elektronfeld, ein Photon eine Welle im elektromagnetischen Feld. Materie selbst ist vibrational. Die Stringtheorie geht noch weiter und schlägt vor, dass unter den Feldern eine einzige fundamentale Realität liegt. Vibrierende Energiefäden, deren Resonanzen das Erscheinungsbild aller Teilchen erzeugen. Die Vielfalt der Materie ist Musik, die auf einem kosmischen Instrument gespielt wird. Die Implikationen sind tiefgreifend. Was wir Dinge nennen, ist nicht selbstexistierend. Sie sind Störungen eines tieferen Kontinuums. Das Universum ist kein Lagerhaus von Objekten, sondern eine Symphonie von Vibrationen. Dieses Bild ist auffallend parallel zu mystischen Visionen. Die Upanishaden beschreiben Brahman als die zugrunde liegende Realität, deren Ausdrücke alle Formen sind. Buddhistische Metaphern vergleichen die Welt mit einem Netz von Juwelen, von denen jedes alle anderen widerspiegelt. Das Ego ist in diesem Licht wie ein Teilchen, eine lokalisierte Erregung des göttlichen Feldes, das einige Traditionen Gott nennen, andere Tao, andere reines Bewusstsein. Wenn alle Materie Erregung physikalischer Felder ist, dann ist das Ego eine Erregung des göttlichen Feldes, eine Welle des Bewusstseins, die vorübergehend als Ich erscheint. So wie kein Elektron getrennt von seinem Feld existiert, existiert kein Selbst getrennt vom Ozean des Bewusstseins. Das Ego als Erregung des göttlichen Feldes. Das Ego fühlt sich fest, dauerhaft und zentral an. Doch es ist eher wie ein Wellenkamm, kurzzeitig geformt, dynamisch aufrechterhalten, dann absinkend. Was als isoliertes Ich erscheint, ist eine Fluktuation des göttlichen Feldes, des grenzenlosen Grundes des Seins. Vedanta drückt dies in der Lehre Tat Tvam Asi Du bist das aus, der Atman, das individuelle Selbst, ist nichts anderes als Brahman, die universelle Realität. Das Selbst ist nicht getrennt vom göttlichen Feld, sondern dessen vorübergehender Ausdruck. Im Buddhismus wird das Ego als Anatta, nicht selbst, enthüllt, ein Komposit aus Prozessen, das fälschlicherweise für einen dauerhaften Kern gehalten wird. Was bleibt, wenn das Ego sich auflöst, ist das Bewusstsein selbst, unbegrenzt, leuchtend, unteilbar. Christliche Mystiker wie Meister Eckhart sprachen vom tiefsten Grund der Seele als eins mit Gott. Das Auge, mit dem ich Gott sehe, ist dasselbe Auge, mit dem Gott mich sieht, schrieb er und löschte die Grenze zwischen Mensch und Göttlichem aus. In diesem Licht ist das Ego weder ein Fehler noch ein Feind. Es ist die notwendige Erregung, die es dem Bewusstsein ermöglicht, sich zu lokalisieren, Erfahrungen zu machen, zu reisen. Doch es ist nie endgültig. Sein Schicksal ist es, zurückzusinken in das Feld, aus dem es kam. Der Tod ist daher keine Vernichtung, sondern eine Rückkehr. So wie Wellen im Wasser verschwinden, ohne das Meer zu zerstören, löst sich das Ego auf, ohne das göttliche Feld zu verringern. Was stirbt, ist die vorübergehende Erregung. Was bleibt, ist der ewige Ozean. Der Tod als Rückkehr. Der Tod ist die ultimative Grenze der Individualität. Für das Ego erscheint der Tod als Auslöschung, das Ende der Geschichte, die endgültige Stille. Unsere Kulturen haben ausgeklügelte Abwehrmechanismen gegen diese Angst errichtet, Mythen der Unsterblichkeit, Versprechen des Himmels, Streben nach technologischer Transzendenz. Doch was, wenn der Tod überhaupt keine Auslöschung ist? Was, wenn er eine Rückkehr ist? Die Physik bietet eine überraschende Parallele. Im Universum verschwindet nichts wirklich. Materie transformiert sich, Energie wechselt den Zustand, aber die zugrunde liegende Substanz bleibt bestehen. Ein Stern kollabiert zu einem weißen Zwerg oder einem schwarzen Loch, doch seine Elemente verteilen sich im Raum und säen neue Welten. Information selbst wird, gemäß dem holographischen Prinzip, niemals zerstört. Selbst wenn schwarze Löcher Materie verschlingen, wird angenommen, dass die von ihr getragene Information an der Ereignishorizontgrenze kodiert ist. Mystische Traditionen haben diese Wahrheit vorausgesehen. Die Upanishaden vergleichen den Tod mit Flüssen, die ins Meer fließen. Individuelle Ströme lösen sich auf, aber das Wasser bleibt. Der Buddhismus spricht von Nirvana als dem Erlöschen der Flamme, aber nicht ins Nichts, ins Unbedingte, das Unendliche. Sufis beschreiben den Tod als Fana, die Vernichtung des Selbst, gefolgt von Bekka, dem Verweilen in Gott. Christliche Mystiker stellen ihn als die Hochzeit der Seele mit dem göttlichen Geliebten dar. Wenn das Ego eine Erregung des göttlichen Feldes ist, dann ist der Tod der Moment, in dem diese Erregung absinkt und sich zurück in die Stille löst, die alles hält. So wie der Ozean nicht schwindet, wenn eine Welle fällt, wird das göttliche Feld nicht reduziert, wenn ein Ego sich auflöst. Verloren geht nur die Illusion der Trennung. Den Tod auf diese Weise zu sehen bedeutet, ihn von einer Tragödie zu einer Vollendung umzuformulieren. Das Leben ist der kurze Tanz der Welle. Der Tod ist die Rückkehr zum Meer. Weit davon entfernt, uns auszulöschen, offenbart der Tod unsere Zugehörigkeit zu dem, was niemals stirbt. Verflochtenheit und Nichtlokalität. Eine der seltsamsten Enthüllungen der Quantenmechanik ist, dass das Universum nicht lokal ist, wie unsere Intuition es sich vorstellt. Verschränkte Teilchen bleiben, sobald sie verbunden sind, unabhängig von der Entfernung korreliert. Einstein, beunruhigt, nannte es spukhafte Fernwirkung. Doch Experimente haben es zweifelsfrei bestätigt. Die Welt ist nicht lokal. Verflochtenheit löst die klassische Sichtweise unabhängiger Objekte auf. Zwei Photonen an gegenüberliegenden Enden der Galaxie sind keine zwei getrennten Dinge, sondern ein erweitertes System. Ihre Trennung ist räumlich. Ihr Sein ist geteilt. Mystiker haben die Realität seit langem in ähnlichen Begriffen beschrieben. Die buddhistische Metapher des Indranetzes stellt das Universum als ein unendliches Gitter von Juwelen vor, von denen jedes alle anderen widerspiegelt. Im Sufismus schreibt Rumi, du bist kein Tropfen im Ozean. Du bist der gesamte Ozean in einem Tropfen. Christliche Mystiker sprachen von der Gemeinschaft der Heiligen, einer unsichtbaren Einheit, die alle Seelen über Zeit und Raum hinweg verbindet. Die Nichtlokalität der Quantenphysik wird zu einem wissenschaftlichen Echo dieser Einsichten. Auch Bewusstsein mag nicht auf Schädel beschränkt sein. Wenn Mystiker Einheit mit allen Dingen erfahren, wenn Meditierende spüren, wie die Grenzen des Selbst sich auflösen, könnten sie dieselbe Wahrheit berühren. Trennung ist ein Schein, Verflochtenheit ist die Realität. Wenn das Ego eine Welle des göttlichen Feldes ist, zeigt die Verflochtenheit, dass jede Welle mit jeder anderen resoniert. Das Feld ist nicht fragmentiert, sondern kontinuierlich. Aufzuwachen bedeutet zu erkennen, dass das eigene Bewusstsein kein einsamer Funke ist, sondern Teil des Feuers, das überall brennt. Information, Gedächtnis und das kosmische Archiv. Die moderne Physik betrachtet das Universum zunehmend durch die Linse der Information. John Wheelers Aphorismus S aus Bit legt nahe, dass das, was wir Materie nennen, Teilchen, Felder, sogar Raumzeit, aus Informationsprozessen hervorgeht. Die Realität ist im Grunde nicht Stoff, sondern Beziehungsmuster, kodiert wie eine riesige Berechnung. Diese Perspektive verändert, wie wir über Gedächtnis und Identität denken. Unsere persönliche Identität fühlt sich im Gedächtnis verwurzelt, doch die Neurowissenschaft zeigt, dass das Gedächtnis fragil ist und ständig umgeschrieben wird. Wenn Individualität vom Gedächtnis abhängt und das Gedächtnis instabil ist, wie real ist das Selbst, das wir so vehement verteidigen? Gleichzeitig deutet die Physik darauf hin, dass Information selbst niemals verschwinden mag. In der Theorie der schwarzen Löcher tobte einst die Debatte, ob Information, die in ein schwarzes Loch fällt, für immer verloren ist. Der Konsens neigt nun zur Erhaltung. Obwohl sie jenseits der Erkennbarkeit verschlüsselt ist, bleibt die Information in der Struktur der Raumzeit kodiert. Gilt dasselbe für Bewusstsein? Wenn das Gehirn aufhört, lösen sich seine spezifischen Muster auf, doch die Informationen, die sie trugen, werden vielleicht nicht ausgelöscht, sondern in das kosmische Archiv aufgenommen. Dies impliziert keine persönliche Unsterblichkeit im egoistischen Sinne, die Fortsetzung von mir mit meinen Vorlieben und Erinnerungen, sondern etwas Subtileres, dass die Essenz der Erfahrung, sobald sie in das göttliche Feld vibriert, für immer ein Teil davon bleibt. Mystische Traditionen resonieren wieder. Die Upanishaden beharren darauf, dass nichts vom wahren Sein verloren geht. Whitehead schrieb in seiner Prozessphilosophie, dass jeder Moment der Erfahrung in Gottes Gedächtnis aufgenommen wird, ewig bewahrt. Im Buddhismus stellt die Idee des Alayavijnana, des Speicherbewusstseins, ein Reservoir vor, in dem jeder Abdruck des Geistes aufgezeichnet wird. So konvergieren Wissenschaft und Spiritualität. Individualität löst sich auf, aber das Feld bewahrt jede Spur. Das Selbst wird nicht ausgelöscht, sondern integriert. Das Gedächtnis als ego-definierte Erzählung endet, aber das Gedächtnis als Teilnahme am kosmischen Feld geht weiter. Zu leben bedeutet, sich selbst in das ewige Hologramm einzutragen. Zu sterben bedeutet, mit seiner Gesamtheit zu verschmelzen. Die Auflösung des Egos als höchstes Streben. Aus der Perspektive des Egos erscheint die Auflösung erschreckend. Die eigene Individualität zu verlieren scheint wie der Tod selbst, die Auslöschung von Gedächtnis, Persönlichkeit und Handlungsfähigkeit. In weiten Teilen des modernen westlichen Denkens wird Individualität als heilig behandelt, als das Wesen von Freiheit und Würde. Doch in den Weisheitstraditionen der Welt ist die Auflösung des Egos kein Verlust, sondern eine Befreiung. Der Buddhismus beschreibt Nirvana als das Erlöschen von Begehren und Ego, das die Illusion der Trennung freisetzt. Weit entfernt von Nichtigkeit ist Nirvana ein Erwachen zur Realität, die nicht durch die Grenzen des Selbst bedingt ist. In Vedanta ist die höchste Erkenntnis Moksha, die Entdeckung, dass Atman, das wahre Selbst, nicht das Ego ist, sondern selbst Brahman, unendlich und ewig. Im Sufismus sprechen Mystiker von Fana, der Vernichtung des Selbst in Gott, gefolgt von Becker, dem Verweilen in göttlicher Präsenz. In der christlichen Mystik schrieben Heilige von der Unio Mystica, der mystischen Vereinigung, in der Seele und Gott eins werden. In jedem Fall wird das Risiko, die Individualität zu verlieren, als das ultimative Ziel neu interpretiert. Das Ego ist wie eine Welle an der Oberfläche des Meeres vorübergehend. Sich aufzulösen bedeutet nicht zu verschwinden, sondern als der Ozean aufzuwachen. Auch die Wissenschaft unterstützt diese Metapher. Die Quantenfeldtheorie sagt uns, dass das, was als Teilchen erscheint, getrennt, einzeln, in Wirklichkeit Erregungen kontinuierlicher Felder sind. Das Feld bleibt bestehen, wenn die Erregungen verblassen. Wenn das Ego eine Erregung des göttlichen Feldes ist, dann sind Tod und Ego-Auflösung keine Vernichtung, sondern Rückkehr. Die Welle sinkt ab, aber der Ozean bleibt. Das höchste Streben ist daher nicht die Bewahrung der Individualität, sondern deren Transzendenz. Am Ego festzuhalten bedeutet, im Exil zu bleiben, sich aufzulösen bedeutet, nach Hause zu kommen. Spekulative Horizonte, Bose-Einstein-Bewusstsein. Die Wissenschaft bietet verlockende Bilder davon, wie eine solche Transzendenz in verkörperter Form aussehen könnte. Einer der seltsamsten Zustände der Materie ist das Bose-Einstein-Kondensat, BEC, bei dem Teilchen, die nahezu auf den absoluten Nullpunkt gekühlt werden, in einen einzigen Quantenzustand fallen und sich als eine einzige vereinte Entität verhalten. Normalerweise erfordert dies Temperaturen, die kälter sind als der tiefe Weltraum, aber als Metapher ist es kraftvoll. Was würde es bedeuten, wenn das Bewusstsein ein Bose-Einstein-Kondensat würde? Anstelle von Milliarden von Neuronen, die halb unabhängig feuern, würde das Bewusstsein in perfekte Kohärenz fallen. Das Selbst wäre nicht länger in Fragmente von Gedanken, Gedächtnis und Wahrnehmung geteilt. Das Bewusstsein wäre eins. Ein solcher Zustand wird in der mystischen Literatur immer wieder beschrieben. Buddhistische Erleuchtung wird oft als grenzenloses Bewusstsein jenseits der Subjekt-Objekt-Dualität charakterisiert. Christliche Kontemplative sprachen davon, in Gott verloren zu sein, wo keine Unterscheidung bleibt. Sufi-Dichter rühmten die Auflösung in Liebe, wie Zucker, der im Wasser verschwindet. Spekulativ könnte man sich vorstellen, dass in solchen Zuständen das Bewusstsein die gewöhnlichen Grenzen von Raum und Zeit überschreiten könnte. Wenn Bewusstsein grundlegend quantenmechanisch ist, könnte perfekte Kohärenz nicht Lokalität freisetzen. Ein Geist, der nicht mehr an einen Körper gebunden ist, sondern mit dem Feld allen Seins resoniert. Die mystischen Erfahrungen von Zeitlosigkeit, Grenzenlosigkeit und Einheit könnten Einblicke in einen solchen Zustand sein. Hier konvergieren Wissenschaft und Mystik erneut. Der endgültige Horizont des Bewusstseins ist vielleicht gar nicht die Individualität, sondern die Kohärenz mit dem Feld. Ein Selbst, das sich in perfekter Einheit auflöst, ist nicht verloren, sondern erfüllt. Verflochtenes Leben. Wenn Einheit unsere tiefste Wahrheit ist und die Auflösung des Egos unser höchstes Streben, wie sollen wir dann jetzt leben, inmitten der Individualität? Die Antwort lautet, indem wir Verflochtenheit bewusst leben. Ethische Implikationen. Zum Verflochtensein zu erwachen bedeutet zu erkennen, dass die Grenzen zwischen selbst und anderen vorläufig sind. Mitgefühl wird natürlich, nicht als moralische Pflicht, sondern als Anerkennung der Tatsache. Einen anderen zu verletzen bedeutet, sich selbst zu verletzen. Einen anderen zu nähren bedeutet, sich selbst zu nähren. Ethik, die in Verflochtenheit verwurzelt ist, überschreitet bloße Verpflichtung und wird zur Ausrichtung an der Realität. Ökologische Implikationen. Verflochtenheit verändert auch unser Verhältnis zur Erde. Wir sind keine externen Nutzer der Natur, sondern Organe im Körper Gaias. Die Luft, die wir atmen, die Nahrung, die wir essen, die Ökosysteme, die uns erhalten, sind keine Ressourcen, sondern Erweiterungen unseres eigenen Lebens. Verantwortung entsteht nicht aus Sentimentalität, sondern aus Erkenntnis. Der Wald ist unsere Lunge, der Fluss unser Blut, die Atmosphäre unser Atem. Spirituelle Praxis. Mystische Traditionen haben lange Wege kultiviert, um das Ego in das Feld aufzulösen. Meditation im Buddhismus beruhigt die Illusion des Selbst und offenbart Bewusstsein ohne Grenzen. Selbstbefragung in Vedanta fragt, wer bin ich, bis das Ego wegfällt und nur reines Bewusstsein bleibt. Kontemplatives Gebet im Christentum wendet die Seele nach innen, bis sie in Gott ruht. Dicker im Sufismus wiederholt den Namen Gottes, bis Selbst und Gott nicht mehr zwei sind. Die moderne Wissenschaft bestätigt die transformative Kraft dieser Praktiken. Neurowissenschaft zeigt, dass tiefe Meditation das Default Mode Network des Gehirns beruhigt, die Schaltkreise, die für selbstreferenzielles Denken verantwortlich sind. Subjektive Berichte über Egoauflösung entsprechen messbaren Veränderungen in der Gehirnaktivität, was darauf hindeutet, dass mystische Einheit keine Halluzination, sondern ein echter Bewusstseinsmodus ist. Leben mit dem Bewusstsein des Ozeans. Verflochtenheit zu leben bedeutet, dieses Bewusstsein in den Alltag zu tragen. Jeder Moment ist eine Gelegenheit, sich zu erinnern. Ich bin nicht nur diese Welle. Ich bin der Ozean. Dankbarkeit, Demut und Mitgefühl fließen natürlich aus dieser Erkenntnis. Selbst alltägliche Handlungen, Essen, Atmen, Sprechen, werden heilig, wenn sie als Ausdrücke des göttlichen Feldes gesehen werden. Schlussfolgerung: Der Ozean bleibt. Zu Beginn dieser Reise fragten wir, was es bedeutet, dass alle Dinge miteinander verbunden sind, dass Leben, Bewusstsein und das Universum selbst verflochten sein könnten. Wir reisten durch Quantenphysik, Ökologie, Philosophie und Mystik. Jeder Pfad, trotz seiner Sprache, wies auf denselben Horizont. Das Selbst ist nicht getrennt. Individualität ist vorläufig und Einheit ist die tiefste Wahrheit. Die Quantenfeldtheorie zeigte uns, dass das, was als Teilchen erscheint, Erregungen von Feldern sind, vorübergehende Wellen in einem unsichtbaren Kontinuum. Die Stringtheorie fügte hinzu, dass Vielfalt Musik ist, Vibrationen eines einzigen zugrunde liegenden Instruments. In dieser Vision löst sich die Materie selbst in Beziehung, Rhythmus und Resonanz auf. Die Ökologie enthüllte, dass Leben kein Flickwerk von Arten ist, sondern ein weitreichendes System der Interdependenz. Wälder sprechen durch Pilznetzwerke, Ozeane zirkulieren Nährstoffe wie Blut, die Erde atmet als Ganzes. Die Gaia-Hypothese reformuliert den Planeten nicht als Hintergrund, sondern als Organismus und uns als seine Zellen. Die Philosophie vertiefte die Untersuchung. Die Phänomenologie zeigte, dass Bewusstsein nie losgelöst ist, sondern verkörpert, verflochten mit seiner Welt. Lockes Reflexionen über das Gedächtnis erinnerten uns daran, dass Identität fragil ist, konstruiert und durch die Zeit erweitert. Panpsychismus deutete an, dass Bewusstsein nicht auf Individuen beschränkt ist, sondern die Realität durchdringt, wobei jeder Geist ein Spiegelbild des Ganzen ist. Die Mystik führte uns weiter. In den Upanishaden entdeckten wir die Lehre, Tat Tvam Asi, du bist das. Im Buddhismus enthüllte die Lehre vom Nicht-Selbst das Ego als Illusion. Im Sufismus löste Fana das Selbstsein in Gott auf. In der christlichen Mystik vollendete die Unio Mystica die Liebe in göttlicher Vereinigung. Überall wurde das Ego als Welle entlarvt, das göttliche Feld als der Ozean. Was ist dann der Tod? Die Wissenschaft sagt uns, dass Energie und Information niemals verloren gehen. Die Mystik sagt uns, dass Individualität niemals ultimativ ist. Zusammen bestätigen sie, der Tod ist Rückkehr. Die Welle sinkt ab, der Ozean bleibt, das Ego löst sich auf, das Feld besteht fort. Und was ist mit dem Streben? Hier liegt der größte Paradox. Das Ego fürchtet die Auflösung, klammert sich an Dauerhaftigkeit, fürchtet den Verlust. Doch die Weisheitstraditionen erklären, dass Auflösung nicht das Ende, sondern das Ziel ist. Das Selbst zu verlieren bedeutet, zum Ganzen zu erwachen. Nirvana, Moksha, Theosus, Erleuchtung. Jedes benennt dieselbe Wahrheit. Das höchste Streben ist nicht die Bewahrung der Individualität, sondern deren Transzendenz. Auch die Wissenschaft flüstert von diesem Schicksal. In der Verflochtenheit erblicken wir ein Universum, in dem Trennung Illusion ist. Im holographischen Prinzip sehen wir, dass Information niemals zerstört wird. In Bose-Einstein-Kondensaten sehen wir, wie Vielfalt in Kohärenz übergehen kann. Dies sind keine Beweise für Mystik, aber sie reimen sich mit ihrer Vision. Individualität löst sich auf, aber das Feld bleibt. Was bedeutet es also, Verflochtenheit zu leben? Es bedeutet Mitgefühl, zu wissen, dass das Verletzen eines anderen bedeutet, sich selbst zu verletzen. Es bedeutet Verantwortung, die Erde wie unseren größeren Körper zu pflegen. Es bedeutet spirituelle Praxis, Meditation, Kontemplation, Erinnerung, nicht um dem Leben zu entfliehen, sondern um darin zu erwachen. Verflochtenheit zu leben bedeutet, mit dem Bewusstsein zu leben, dass jeder Gedanke, jede Handlung, jeder Atemzug eine Welle im göttlichen Feld ist. Am Ende trägt uns die Metapher von Welle und Ozean nach Hause. Die Welle steigt auf, tanzt und fällt. Sie fürchtet ihr Ende, aber der Ozean endet nie. Die Welle war niemals vom Ozean getrennt, nur vorübergehend als Ich geformt. Wenn sie sich auflöst, geht nichts verloren. Der Ozean bleibt, weit, grenzenlos, ewig. Zu dieser Wahrheit zu erwachen bedeutet, ohne Angst zu leben, ohne Bedauern zu sterben und in jedem Wesen nicht einen anderen, sondern sich selbst zu sehen. Die Illusion der Trennung fällt weg, und was bleibt, ist die einfache, unendliche Wahrheit. Wir waren nie die Welle. Wir waren immer das Meer. Literaturverzeichnis. Physik und Informationstheorie. Bell, J. S. 1964. Über das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon. Physics Physik Physike, 1.3, 195 bis 200. Bohm, D. 1980. Ganzheit und die implizite Ordnung. Routledge. Green, B. 1999. Das elegante Universum, Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche nach der ultimativen Theorie. W. W. Norton. Hawking. S. W. 1975. Teilchenerzeugung durch schwarze Löcher. Communications in Mathematical Physics, 43.3, 199 bis 220. Penrose, A. 1989. Des Kaisers neuer Geist. Oxford University Press. Suskind. L. 2008. Der Krieg um die schwarzen Löcher, mein Kampf mit Stephen Hawking, um die Welt für die Quantenmechanik sicher zu machen. Little, Brown. Wheeler, J. A. 1990. Information, Physik, Quanten, die Suche nach Verbindungen. In Komplexität, Entropie und die Physik der Information. Addison Wesley. Zurek, W. H. 2003. Dekohärenz, Eigenauswahl und die Quantenursprünge des Klassischen. Reviews of Modern Physics, 75.3, 715 bis 775. Bewusstsein und Neurowissenschaft. Hameroff, S. and Penrose, A. 2014. Bewusstsein im Universum, eine Übersicht über die Orch-Orr-Theorie. Physics of Life Reviews, 11.1, 39 bis 78. James, W. 1902-2004. Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Penguin Classics. Metzinger, T. 2009. Der Ego-Tunnel. Die Wissenschaft des Geistes und der Mythos des Selbst. Basic Books. Varela, F. J. Thompson, I. und Roche, E. 1991. Der verkörperte Geist, kognitive Wissenschaft und menschliche Erfahrung. MIT Press. Philosophie und Prozessdenken. Leibniz, G. W. 1714-1991. Monadologie. In R. Ariev und D. Garber, Herausgeber, Philosophische Essays. Hackett. Locke, J. 1690-1975. Ein Essay über das menschliche Verständnis. Oxford University Press. Merleau-Ponty, M. 1945-2012. Phänomenologie der Wahrnehmung. Routledge. Nagarjuna, 2. Jahrhundert. Mulamathyamaka Karika, grundlegende Verse über den mittleren Weg. Verschiedene Übersetzungen. Whitehead, A. N. 1929-1978. Prozess und Realität. Free Press. Spirituelle und mystische Traditionen. Anonym, 14. Jahrhundert. Die Wolke des Nichtwissens. Eckhart, M. Circa 1310-2009. Die wesentlichen Predigten. Paulist Press. Rumi, J. 13. Jahrhundert, 1995. Der wesentliche Rumi. Übersetzt von Coleman Barks. Harperone. Die Upanishaden, ca. 800 bis 200 vor Christus. Übersetzungen von Egnat Eyas Varan, 1987, und Patrick Olive Elle, 1996. Der Buddha, ca. 5. Jahrhundert vor Christus. Dhammapada. Verschiedene Übersetzungen. Al-Rasali, 11. Jahrhundert, 1998. Die Nische der Lichter. Islamic Texts Society. Ökologie und Systemdenken. Capra, F. 1996. Das Netz des Lebens. Ein neues wissenschaftliches Verständnis lebender Systeme. Encore Books. Lovelock, J. 1979. Gaia, ein neuer Blick auf das Leben auf der Erde. Oxford University Press. Margulis, L. und Sagan, D. 1995. Was ist Leben? University of California Press. Glossa. Alayavinana, Sanskrit. Speicherbewusstsein im Yoga-Kara-Buddhismus. Bezieht sich auf eine fundamentale Schicht des Geistes, die alle karmischen Abdrücke und Erfahrungen speichert, eine Art unbewusstes Saatbett des Bewusstseins. Atman, Sanskrit. Das innere Selbst oder die Seele in der hinduistischen Philosophie. In der Advaita Vedanta ist Atman letztlich identisch mit Brahman, dem universellen Bewusstsein. Becca, Arabisch. In der sufistischen Mystik der Zustand des Verweilens in Gott nach der Vernichtung des Selbst, Fana. Es bezeichnet eine dauerhafte Vereinigung mit dem Göttlichen. Bose-Einstein-Kondensat, BC. Ein Materiezustand, der bei extrem niedrigen Temperaturen entsteht, bei dem Teilchen denselben Quantenzustand einnehmen und sich wie eine einzige vereinte Entität verhalten, oft metaphorisch in ihrem Manuskript verwendet, um die Einheit des Bewusstseins zu illustrieren. Brahman, Sanskrit. Die ultimative, unveränderliche Realität in der Vedanta-Philosophie, unendlich, ewig und der Grund allen Seins. Alle Formen und Selbste werden als Manifestationen Brahmans betrachtet. Bewusstsein, Default Mode Network. Ein neuronales Netzwerk im Gehirn, das während der Ruhe und des selbstreferenziellen Denkens aktiv ist. Forschung zeigt, dass Meditation und egoauflösende Erfahrungen dieses Netzwerk oft unterdrücken, was mit dem Verlust von Selbstgrenzen korreliert. Dicker, Arabisch. Eine hingebungsvolle sufistische Praxis, die die Wiederholung göttlicher Namen oder Phrasen umfasst, um das Herz zu fokussieren und das Ego in die Erinnerung an Gott aufzulösen. Ego. Das psychologische Gefühl des Ich, das Selbstbild, mit dem wir uns identifizieren. In vielen spirituellen Traditionen wird das Ego als vorläufige Konstruktion gesehen, nicht als das ultimative Selbst. Verflochtenheit, quantenmechanisch. Ein Quantenphänomen, bei dem zwei oder mehr Teilchen verbunden bleiben, sodass der Zustand eines Teilchens sofort den Zustand des anderen beeinflusst, unabhängig von der Entfernung. Wird metaphorisch verwendet, um spirituelle und existenzielle Einheit zu beschreiben. Fana, Arabisch. Sufistischer Begriff für die Vernichtung des Egos oder selbst im Göttlichen. Es ist die Auflösung individueller Identität, oft gefolgt von Becker. Feld, Quantenfeldtheorie. eine kontinuierliche Entität, die sich durch den Raum erstreckt, aus der Teilchen als lokalisierte Erregungen oder Wellen entstehen, wird im Manuskript als Metapher für Bewusstsein oder göttliche Präsenz verwendet. Gaia-Hypothese. Eine wissenschaftliche Theorie, die von James Lovelock vorgeschlagen wurde und darauf hindeutet, dass die Erde als selbstregulierendes, lebendes System funktioniert. Häufig in ökospirituellen und systemischen Denkzusammenhängen verwendet. Holographisches Prinzip. Eine theoretische physikalische Idee, dass alle Informationen in einem Raumvolumen als kodierte Daten an der Grenze dieses Raumes dargestellt werden können, impliziert, dass Information niemals wirklich verloren geht, selbst in schwarzen Löchern. Intranetz. Eine Mahayana-buddhistische Metapher, die das Universum als ein unendliches Netz miteinander verbundener Juwelen beschreibt, von denen jedes alle anderen widerspiegelt, ein Symbol für Interdependenz und Ungetrenntheit. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Sanskrit. Ein heiliger Gesang, der bedeutet, mögen alle Wesen überall glücklich und frei sein. Er drückt Mitgefühl und die Aspiration für universelles Wohlbefinden aus. Moksha, Sanskrit. Befreiung vom Zyklus von Geburt und Tod im Hinduismus, die Erkenntnis, dass Atman eins ist mit Brahman und dass das Ego Illusion ist. Nirvana, Sanskrit Pali. Das Erlöschen von Begehren und Ego im Buddhismus. Es ist keine Vernichtung, sondern Freiheit von bedingter Existenz, ein Zustand grenzenlosen Bewusstseins und Friedens. Nichtlokalität. In der Quantenmechanik die Idee, dass Teilchen über weite Entfernungen sofort korreliert sein können, was klassischen Vorstellungen von Trennung widerspricht, wird im Manuskript verwendet, um die mystische Idee eines verflochtenen Bewusstseins zu unterstützen. Panpsychismus. Eine philosophische Sichtweise, die besagt, dass Bewusstsein eine fundamentale und allgegenwärtige Eigenschaft des Universums ist, dass alle Materie irgendeine Form von Bewusstsein hat. Tat Tvamasi. Sanskrit. Eine zentrale Upanishadenlehre, die bedeutet, du bist das. Sie erklärt die wesentliche Identität zwischen dem individuellen Selbst, Atman, und der ultimativen Realität, Brahman. Unio Mystica, lateinisch. Mystische Vereinigung. In der christlichen Mystik die Verschmelzung der Seele mit Gott in Liebe und Bewusstsein jenseits der Dualität. Vedanta. Eine Schule der hinduistischen Philosophie, die die Upanishaden interpretiert und die Nicht-Dualität, Advaita, von Atman und Brahman betont. Welle-Teilchen-Dualität. Das Prinzip, dass Quanteneinheiten, wie Elektronen oder Photonen, sowohl wellenartige als auch teilchenartige Eigenschaften aufweisen können, abhängig vom Kontext. Es spiegelt die Metapher des Manuskripts vom Ego als Welle und dem göttlichen Feld als Ozean wider.